Studies for Future, der Podcast von Studierenden der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Herzlich willkommen zur Folge 7 von Studies for Future, dem Podcast, in dem wir mit euch gemeinsam herausfinden möchten, wie wir Krisen überwinden und in ein nachhaltiges Morgen starten können. Wir von Studies for Future studieren Ökonomie, Nachhaltigkeit und Transformation und interessieren uns deshalb ganz besonders dafür, wie ein Studium der Wirtschaft aussehen sollte, das befähigt heute, die Weichen für eine lebensdienliche Wirtschaft der Zukunft zu stellen. Mit Stefan Ruf, dem Autor des Buches Klimapsychologie, sprachen wir in unserer letzten Folge unter anderem über die Schwierigkeiten, Grenzen der Natur wahrzunehmen, die für den Einzelnen nur schwer fühlbar sind und in einer komplexen Welt sogar schwierig zu denken sind. Doch wie könnte ein Wirtschaftsmodell aussehen, das uns die Grenzen der Natur einerseits, aber auch die Grenzen des Sozialen aufzeigt? Schauen wir uns doch heute dafür mal den Donut an. Nein, nicht das saftige Schmalzgebäck, sondern das Wirtschaftsmodell von Kate Raworth. Ich bin Clara und gemeinsam mit Julius sprechen wir heute mit Miriam Wuttke. Sie hat nämlich zum Thema Donut-Ökonomie einiges zu sagen.
Miriam Wuttke ist Diplom-Kunsttherapeutin mit dem Schwerpunkt Kunst und Transformation in sozialen Feldern und schreibt zurzeit ihre Masterthesis mit dem Thema Das Donut-Economics-Modell im Kontext sozialökonomischer Transformationsprozesse an der ASH Berlin. Sie ist unter anderem Mitglied in der Zero Waste e.V., in der Reuse Berlin Initiative und bei Donut for Berlin aktiv. Und damit herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du da bist.
Hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, Miriam. Wir möchten ja heute mit dir über die Donut-Ökonomie reden. Und dazu ist es ja ganz wichtig, sich das Modell des Donuts erstmal anzugucken. Aber zuallererst fände ich es spannend, nochmal über deinen Werdegang mehr zu erfahren, denn du hast dich ja in deinem Leben schon viel mit Transformation, auch in unterschiedlichen Disziplinen beschäftigt. Und ich frage mich, wie du denn dann letztendlich zur Donut-Ökonomie kamst.
Ja, sehr gerne. Ich habe mir dazu heute auch noch mal Gedanken gemacht. Ich finde es toll, im Rahmen von Gesprächen so wie diesem auch immer noch mal zurückzugucken und auch Fragen zu stellen zum eigenen Standpunkt und zum eigenen Mindset. Und dazu gehört es natürlich auch, immer noch mal zu schauen, wie der eigene Lebensweg so gelaufen ist. Und ja, wie komme ich zur Donut-Ökonomie? Ich habe mich im Bereich der Kunst erstmal sehr viel damit beschäftigt, wie Transformationen in die Realität, also von der Vision in die Realität umgesetzt werden kann. Ich habe in New York abstrakte Malerei studiert, das ist schon ein bisschen länger her. Und da bin ich dann eingestiegen in Performancearbeit über Menschen, die seit den 80er Jahren dort ganz tolle Performancearbeit gemacht haben. Und in der Performancearbeit ist die Grundlage eigentlich auch der Bereich Transformation. Und es geht da darum, Dinge darzustellen in einem offenen Raum und Räume zu eröffnen, auch der Begegnung. Und das hat mich sehr fasziniert. Und es gehört auch eine Portion Mut dazu, zum Beispiel sich darzustellen und diese Transformationen auch sichtbar zu machen. Ich bin später dann über mein Diplom Kunsttherapiestudium in sozialen Feldern an der Hochschule Ottersberg, die ich sehr empfehlen kann, auch noch mal mehr in den Bereich Performancearbeit in der Öffentlichkeit reingerutscht. Und da hat mich schon so begonnen zu faszinieren, dass ich ins Gespräch gekommen bin mit vielen Menschen, die die Performances gesehen haben, die vielleicht auch überrascht waren. Und da hat es schon so begonnen, dass ich gemerkt habe, Kunst ist politisch, denn der politische Kosmos fängt ja im Gespräch an und in der Begegnung. Der Mensch ist ein politisches Wesen, so unpolitikon. Und ich finde es wichtig, dass diese Transformation im Gespräch beginnt. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich auch mit dem Thema Politik und Sozialpolitik auseinanderzusetzen. Und das hat mich dann letztendlich in meiner Arbeit hier in Berlin in sozialen Feldern dann zum sozialen Management gebracht, dass ich jetzt eben an der ASH seit 2018 berufsbegleitend studiere. Und klar, Sozialmanagement bezieht sich natürlich auch auf ganz konkrete Dinge wie Projekte zu erschaffen. Es geht auch viel um Verwaltung natürlich. Aber es geht auch darum zu gucken, in welchem System arbeiten wir eigentlich, auch in der sozialen Arbeit. Und wenn man so im Feld steht, macht man sich manchmal nicht so viele Gedanken darum, was macht man da eigentlich. Ja, und über dieses Studium bin ich eben an verschiedene Wirtschaftsmodelle auch gestoßen und habe mir die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich sozial wirtschaften? Wollen wir die Modelle der Wirtschaft übernehmen und zum Beispiel eine Ökonomisierung der Sozialwirtschaft vorantreiben? Oder gibt es vielleicht noch andere Modelle, die mich mehr interessieren oder mit denen ich mich mehr arrangieren kann oder die ich toll finde? Und auf dem Weg bin ich eben auch, wie wir ja auch bereits im Vorgespräch besprochen haben, auf den Bereich der pluralen Ökonomik gestoßen. Und da ist eben das Donut-Modell, jetzt kommen wir dazu, eines der pluralen Ökonomiemodelle. Und es hat mich von Anfang an fasziniert, weil hier für mich ganz vieles zusammenkommt. Einerseits das Bild, ein ganz starkes Bild, also auch ein witziges Bild des Donuts als cooler Einstieg, auch für Menschen, die sich nicht mit Ökonomie beschäftigen. Und andererseits ein Zukunftsmodell für das 21. Jahrhundert, das die Ansätze der Ökonomik aus dem 20. Jahrhundert zu überwinden versucht. Und ich arbeite sehr gerne mit Bildern und das ist für mich ein ganz starkes Zukunftsbild. Und Kate Raworth ist auch eine ganz tolle, sehr energetische und positive Frau, die auch viel gezweifelt hat, glaube ich. Und die sich jetzt, glaube ich, auch mit den Krisen, die jetzt gerade entstanden sind. Ich glaube, es ist jetzt einfach soweit für sie und sie merkt, dass das gerade ganz viel passiert. Und ja, ich bin eben gerne Teil dieser Bewegung und setze mich für die Verbreitung dieses Modells aus. Ja.
Ja, mir scheint irgendwie, da bist du so in deinem Werdegang von der Kunst durch die Sozialpädagogik auf die Wirtschaft gekommen, aber irgendwie auch immer in so einem Bezug auf die Transformation. Und jetzt bist du ja auch in ganz vielen Initiativen aktiv und jetzt wäre vielleicht nochmal der Punkt zu erklären, was eigentlich der Donut genau ist und was dort eigentlich dargestellt wird in diesem Modell. Magst du das uns einmal erklären?
Ja, sehr gerne. Und zwar würde ich da auch damit anfangen, eine Frage zu stellen. Ja, warum hat Kate Raworth das Buch geschrieben? Es dreht sich ja erstmal auch um eine Erscheinung eines Buches, in dem sie dieses Modell vorstellt. Das ist 2012 rausgekommen und 2018 auch auf Deutsch. Ist mittlerweile in ganz vielen Sprachen auch verfügbar. Und warum hat sie dieses Buch geschrieben? Getrieben wurde sie, wie bereits gesagt, von den Krisen der Gesellschaft und auch der Weltgemeinschaft. Und in ihrem Modell bezieht sie sich einerseits auf soziale Belange und andererseits auch, was ganz wichtig ist im Moment, auf die globalen Belange, und zwar geht es da um die planetaren Grenzen. Und Kate Raworth war ja sehr frustriert von ihrem Ökonomiestudium, das sie selbst eben in Oxford absolviert hat. Dort hat sie nichts gehört über verschiedene Ansätze. Und sie möchte eben in ihrem Buch diese beiden ganz wichtigen Aspekte, Soziales und Globales, zusammenbringen. Und das fasst sie in einem Modell zusammen, das ja aussieht wie ein Donut. In der Mitte des Donuts haben wir einen Ring und der Ring bildet eine Grenze. Und diese Grenze ist hin zu den sozialen Zusammenhängen und die leitet sie ab aus den Nachhaltigkeitszielen, die ja für alle Länder beschlossen wurden 2015. Das sind 12 Ziele, die sie beschreibt im Inneren des Rings. Und die Menschen, die sich in dem Ring, im Donut befinden, deren Leben richtet sich aus nach diesen Zielen. Und wenn die Ziele unterschritten werden, dann geht es den Menschen, die im Donut leben, nicht gut. Dann muss danach gebessert werden. Und der Donut hat ja auch einen äußeren Ring und der beschreibt die planetaren Grenzen. Und diese Grenzen, die wurden erforscht und wurden 2009 von einem Wissenschaftler Johanne Rockström zusammengefasst in den 9 planetaren Grenzen. Und es ist wichtig, dass wir die nicht überschreiten. Das heißt, es geht einerseits in der Mitte des Donuts um eine Unterschreitung von Standards für den Menschen und andererseits außerhalb um eine Überschreitung der planetaren Gesetzmäßigkeiten. Denn wenn wir diese Grenzen überschreiten, dann ist der Planet in Gefahr. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und das, was in der Mitte dieser beiden Grenzen ist, ist der Donut. Und Kate nennt das den Sweet Spot der Menschheit oder der Gesellschaft. Und in diesem Sweet Spot geht es den Menschen gut. Und was dieses Gut ist, da stellt sich Kate Raworth auch die Frage, was bezeichnen wir eigentlich als gut? Was ist das gute Leben? Und bei uns oder in unserer Gesellschaft oder in unserem Wirtschaftsmodell wird das gute Leben ja mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessen. Kate Raworth möchte aber einen Schritt weiter gehen. Für sie ist es auch wichtig, dass wir uns nicht nur nach den Produkten oder Dienstleistungen der Gesellschaft ausrichten, sondern eben auch nach den Bedürfnissen, zum Beispiel nach Gleichstellung der Menschen oder nach Bildungsgerechtigkeit. Und diese Dinge werden eigentlich gar nicht abgebildet bei uns im Bruttoinlandsprodukt. Und sie findet eben, dass es an der Zeit ist, ein neues Modell zu erschaffen, das ganz andere Sachen abbildet. Ja, also so würde ich das beschreiben.
Das heißt ja dann, im Donut wird nicht gemessen, wie viel Geld zum Beispiel im Umlauf ist oder wirtschaftet wird, sondern ganz konkret gemessen, wie zum Beispiel die Bildung, wie hoch die Bildungsstandards sind. Aber was für Kriterien sind denn da eigentlich noch auf der ökologischen oder sozialen Seite im Donut abgebildet? Kannst du da
auf der Beispiel? Genau, auf der globalen Ebene haben wir ja, wie gesagt, die 9 planetaren Grenzen. Und wir sind im Moment auf dieser Ebene in 3 Feldern in einem roten Bereich. Einer davon ist zum Beispiel Artenvielfalt. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Das heißt, der Donut ist im Prinzip auch wie ein Kompass. Er fungiert als Kompass, wenn wir zum Beispiel Kennzahlen erheben, wenn wir Daten erheben über das Artensterben. Und wir können uns danach ausrichten. Also es ist ein ganz anderer, Ansatz, den Wohlstand zu messen. Denn Wohlstand bedeutet ja für den Planeten auch, dass wir letztendlich dafür sorgen, dass dieser Planet weiterhin existiert. Denn das ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass wir bei der Artenvielfalt, also beim Artensterben, in einem richtig krass roten Bereich sind, dann müssen wir da als Weltgemeinschaft, aber auch als verschiedene Länder und Gesellschaften dafür sorgen, dass wir wieder in den grünen Bereich kommen. Also dass wir ganz viel dafür tun, zum Beispiel in der Landwirtschaft, weniger Gifte ausstreuen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, um dafür zu sorgen, dass es einfach gesichert ist, dass wir die Arten erhalten. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes, greifbares Beispiel.
Jetzt hast du beschrieben, dass die äußeren planetaren Grenzen sozusagen gemessen werden können, also eben weil sie naturwissenschaftlich irgendwie kann man feststellen, zum Beispiel wie die Flächenumwandlung ist, aber wie ist es denn in dem inneren Bereich, in dem sozialen Bereich? Wie kann ich zum Beispiel quantitativ Bildung messen? Also ist das überhaupt möglich und wird es dann auch, oder ist das auch das Ziel von der Donut-Ökonomie, dass sie sowas quantifiziert, oder sagt sie eher, das hat auch einen qualitativen Wert?
Ja, es ist einerseits natürlich quantitativ möglich, indem man Bildungsgerechtigkeit misst, auf jeden Fall. Da gibt's auch, es gibt ja auch verschiedene Datenerhebungen in Städten, zum Beispiel wie Berlin. Andererseits, es ist auf jeden Fall schwierig, qualitativ zum Beispiel den Stand der Bildung zu messen und richtig abzubilden. Aber da beginnen ja schon die Probleme. Richten wir uns überhaupt danach, wie wir das richtig qualitativ und quantitativ messen können? Oder braucht es nochmal einen ganz anderen systemischen Ansatz, der sich auch damit beschäftigt und der zum Beispiel auch Wissenschaft fördert in Städten wie Berlin, die vielleicht den Donut irgendwann einführen möchten? Also worauf beziehen wir uns eigentlich und wie geben wir auch Geld aus als Gesellschaft? Investieren wir in Datenerhebung, in Methoden der Messung und worauf beziehen wir uns? Das sind ganz wichtige Fragen und hier gilt es auf jeden Fall, kritische Fragen zu stellen und auch immer wieder gemeinsam mit vielen Initiativen diese Fragen auf die politische Agenda zu setzen. Dann das, wie du auch sagst, was messen wir eigentlich? Wie werden die Daten erhoben und worauf fokussieren wir uns als Gesellschaft?
Und auch diesen inneren Bereich finde ich wirklich spannend, weil sozusagen damit ja wirklich ein anderes Ziel gesetzt wird, was bisher die Wirtschaft hat. Die Wirtschaft bisher hat ja dieses klare Ziel Wachstum ohne Ende und wie es uns Menschen geht, ist eigentlich relativ egal, jetzt mal ganz grob ausgedrückt und auch ein bisschen polemisch. Aber eben da sind ja klare normative Ziele, sage ich mal, vorgegeben. Und ist es dann so global anwendbar? Weil so würde ich ja auch, sage ich mal, anderen Kulturen, die vielleicht andere Werte und normative Vorstellungen haben, Ziele überstülpen. Oder ist der regional anpassbar? Genau.
Also es gibt ja die Nachhaltigkeitsziele, die für viele Länder der Welt vereinbart sind. Der Donut beschreibt ja eine Möglichkeit. Und Kate Raworth hat die 12 Ziele, die sozialen Ziele, für sich im Donut definiert. Aber durchaus besteht ja auch hier die Möglichkeit, wie du auch sagst, durch andere Werte oder über andere Werte diese Ziele anzupassen in verschiedenen Ländern. Es ist aber auch wichtig, da in eine Diskussion zu kommen. Was da ganz toll ist, ist, im Moment gibt es, oder seit neuestem gibt es ja die Donut Economics Action Plattform, die auch mit Kate Raworth gegründet wurde. Die gibt es seit Herbst 2020. Und diese Plattform, die bildet eigentlich die Möglichkeit, dass Länder, auch Städte, Gemeinden zusammenkommen und genau was du auch sagst, über diese Normen und Ziele auch diskutieren. Und das mag in Brasilien, mögen das andere Ziele in Städten sein als in Deutschland, in Berlin. Aber wir müssen darüber diskutieren. Und ich glaube, dass sich da auch ganz, das ist Entwicklungsspielraum auf jeden Fall. Aber das, worauf sich auch die United Nations geeinigt haben 2015, dem ging ja auch ganz viel Datenerhebungen und Diskussionen und wissenschaftliche Diskurse voraus. Also das sind schon auf jeden Fall gute Richtwerte. Ich kann die ja nochmal aufzählen. Das sind Nahrung, Gesundheit, Bildung, Einkommen und Arbeit, Frieden und Gerechtigkeit, politische Mitsprache, soziale Fairness, Gleichheit der Geschlechter, Unterkunft, soziale Netzwerke, Energie, Wasser und Nahrung. So haben wir das bei uns eben im Donut Berlin nochmal definiert. Und die planetaren Grenzen wiederum sind Klimawandel, Ozonversäuerung, Freisetzung von Schadstoffen, Stickstoff- und Phosphatkreislauf, Nutzung von Süßwasser, Umwandlung von Landflächen, Verlust von Biodiversität, Luftverschmutzung, Schäden an der Ozonschicht und der Klimawandel. Und ja, es ist eben, wie gesagt, ganz wichtig, dass so Plattformen wie die Donut Economics Action Plattform existieren, damit wir ins Gespräch kommen. Damit wir diese Ziele und auch diese Werte, die das eigentlich auch beinhaltet, auch immer wieder gemeinsam diskutieren und auch anpassen können.
Wie ist denn das eigentlich bei diesen Nachhaltigkeitszielen, also den SDGs? Da ist ja ein Ziel auch unter anderem wirtschaftliches Wachstum. Also das ist gemeinsam mit der Arbeit. Und da habe ich mich gefragt, ist das denn beim Donut genauso? Also zielt die Donut-Ökonomie auf wirtschaftliches Wachstum ab? Eigentlich ja nicht. Oder wie ist das?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch, glaube ich, in den Diskussionen um Wirtschaftsmodelle natürlich der Punkt, der dann auch, ich denke, für die meiste Diskussion sorgt. Bei Kate Raworth ist es so, dass sie sich ja 7 Strategien überlegt hat, um diesen Donut zu implementieren. Und im 7. Punkt spricht sie von der sogenannten Growth Agnostics. Agnostisch ist eine Haltung, die etwas nicht ablehnt, aber hinterfragt. Das heißt, Wachstum, damit meint sie unbegrenztes Wachstum, also ohne Grenzen, das auch gar nicht richtig definiert ist. Wo endet dann das Wachstum? Also kein Ökonomiemodell der Welt weiß, wo wir landen, wenn wir unbegrenzt wachsen. Also Wachstum soll hinterfragt werden und ist per se nicht einfach gegeben. Kate Raworth spricht in ihren Vorträgen oft davon, dass sie sich auch da an der Natur stark orientiert. Dass es in natürlichen Kreisläufen gibt es ein Wachsen und ein Vergehen auch. Oder es gibt einen Halt. Und wir fragen uns auch gar nicht mehr, weil wir so geprägt sind von den gängigen Wirtschaftsmodellen, was passiert, wenn wir endlos wachsen. Aber die Frage ist, klar, wie finanzieren wir die Dinge, die wir natürlich auch umsetzen müssen? Und da gibt es wiederum verschiedene Ansätze, der zirkulären Wirtschaft zum Beispiel, oder ja, in Systemen zu denken und auch da Wachstum zu schaffen, aber eben nicht unbegrenzt und nicht auf Kosten der Natur. Also es geht darum, einfach die Ziele zu verändern. Wachstum gibt es. Und es ist auch durchaus legitim, dass eine Gesellschaft auch Wachstum misst oder die Ökonomik auch das Wachstum misst. Und es gibt aber eben es gibt eben Alternativen der Ziele und diese Zielvoraussetzungen zu diskutieren, das ist eben ganz wichtig.
Wir haben ja beim Wachstum, finde ich, auch immer, wir haben vorher ganz viel von Bildern gesprochen und irgendwie finde ich, wir haben da ganz oft auch dieses von Wachstum ein gewisses Bild im Kopf, was eigentlich positiv ist. Also Kinder wachsen auf und das ist was Positives und alles, was wächst und gedeiht, sage ich mal, ist positiv behaftet. Und auch in den Wirtschaftswissenschaften ist ja sozusagen die Linie immer geht nach oben und wenn das BIP wächst, dann ist alles super. Und das zeigt ja jetzt ein ganz, ganz anderes Bild. Und du hast vorher auch beschrieben, wie wichtig da Bilder sind. Und möchtest du da nochmal beschreiben, welches Bild jetzt bei der Donut-Ökonomie genutzt wird? Und was das vielleicht auch verändert zu diesem linearen Denken. Vielleicht eben.
Ja, das lineare Denken, das schlägt sich ja bei uns in unserer, westlichen Konsumgesellschaft, die wir ja nun mal leben, aus in der Annahme, dass wir designen, produzieren, wegwerfen, und dann die Schäden, die wir eigentlich damit anrichten, versuchen wieder auszugleichen. Und Kate Raworth fragt sich in ihrem Buch eben auch, was gibt es für Alternativen? Also du hast nicht eine lineare Linie, wo du eben überlegst, was für Produkte braucht der Markt oder verlangt der Markt, wenn man ihn als solchen bezeichnen möchte. Was für Produkte soll es geben? Dann überlegst du dir die Produkte, produzierst sie und am Ende überlegst du dir auch gar nicht, was passiert mit den Produkten, wenn die verbraucht sind oder was passiert mit Verpackungsmaterial, ganz gutes Beispiel. Und Kate Raworth verlangt in einem ihrer 7 Punkte eben ein Umdenken, diese Linearität aufzugeben und in Systemen zu denken. Und Systeme sind komplex und dazu braucht es Menschen, die sich Gedanken machen um diese komplexen Systeme. Da gibt es zum Beispiel, was ich eben auch sehr propagiere, ist die Kreislaufwirtschaft. Und diese Kreislaufwirtschaft, die lässt sich auch wunderbar herunterbrechen, nicht nur auf Länder, sondern auch auf Städte und Gemeinden. Also da wiederum steht am Ende ja auch der Verbraucher in der Verantwortung, aber nicht nur. Es muss auch von der Politik vorgegeben werden, in diesen systemischen Zusammenhängen zu denken und nicht mehr linear, also als Kreislauf. Also ich mag es auch immer nicht, wenn der Konsument letztendlich dafür verantwortlich gemacht wird, was produziert wird. Weil im Endeffekt haben wir gar nicht so viel Einfluss darauf, was produziert wird. Wenn es so wäre, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir schon viel mehr im Bereich Kreislaufwirtschaft hätten, dass wir zum Beispiel gar kein Plastik mehr hätten, das sich erst nach Jahrhunderten abbaut, sondern wir hätten viel mehr Verpackungsmaterial, das komplett umweltfreundlich ist. Also na, worüber reden wir hier? Wir reden von systemischen Zusammenhängen und wir reden von einer Wirtschaft, die in Kreisläufen denkt und die schon am Ansatz startet, also im Design startet, zu überlegen, was passiert mit den Dingen, die wir produzieren.
Ja, und zu seinem Design gehört dann ja wahrscheinlich auch, sich zu überlegen, wer noch mit im Boot sitzt, also einmal die Politik, einmal die Konsumentin, aber dann wahrscheinlich auch die Unternehmen. Welche Rolle, denkst du, haben dann die Unternehmen in dem Kreislauf?
Also es gibt ja schon unglaublich viele tolle Ansätze von Unternehmen, die in der Kreislaufwirtschaft angesiedelt sind, zum Beispiel. Und es gibt auch zum Beispiel Ansätze von genossenschaftlichen Vereinigungen, die auch Unternehmen bilden und Produkte an den Markt bringen. Also ich finde, gerade in Unternehmen ist ein ganz großes Potenzial für alternative Ansätze des Wirtschaftens. Und wir haben diese Ansätze noch gar nicht richtig angekratzt, weil das funktioniert auch. Es gibt nicht nur ein Modell, nach dem sich ein Unternehmen aufstellen kann. Und ja, Unternehmen haben ganz große Verantwortung, weil sie letztendlich wirklich die EntscheiderInnen darüber sind, was für Produkte an den Markt kommen. Und wir müssen uns ausrichten nach anderen Zielen. Denn ja, letztendlich geht es um unsere Lebensgrundlagen, die wir mit unserer Produktion auch zerstören. Und hier müssen eben auch die Unternehmen zusammen mit der Politik, aber auch zusammen mit Initiativen und der Zivilgesellschaft und auch VertreterInnen der Zivilgesellschaft sich überlegen, wie können wir so eine Gesellschaft entwerfen? Was muss sich hier ändern? Es gibt ganz gute Beispiele. Auf nationaler Ebene ist ja VD auch so ein Vorreiter, die ganz viel im Bereich Wiederverwendung machen und ganz viel investiert haben, zum Beispiel in Produkte, die von Anfang bis Ende so designt werden, dass sie nicht zulasten der Umwelt hergestellt werden. Aber das ist erst ein Ansatz. Da muss ganz viel noch diskutiert und umgestaltet werden und es müssen viel mehr Best-Practice-Beispiele an den Markt, sodass wir als Verbraucher auch wirklich eine echte Alternative haben, wenn wir uns für Produkte entscheiden.
Und du bist ja dann in dieser Gruppe Donut for Berlin. Das heißt, Sind da jetzt zum Beispiel auch Unternehmenschefs in dieser Gruppe? Sind da eher Leute aus der Zivilgesellschaft oder nur aus der Politik? Wer macht da eigentlich mit?
Also erstens mal vorweg, wir heißen jetzt Donut Berlin.
Okay. Nicht so schlimm,
genau. Genau, wir haben uns neulich umbenannt, weil es nochmal griffiger ist. Und Donut Berlin, das ist so, ja, sagt einfach auch ja. Genau. Also die Initiative ist ja 2020 im Herbst entstanden. Und seit 2-3 Monaten haben wir einen ziemlichen Zulauf auch an Menschen, die sich wirklich beteiligen möchten und die auch längerfristig auch wirklich täglich an unseren Inhalten mitarbeiten, an der Verbreitung. Die setzt sich zusammen, die Initiative, aus vielen Teilnehmenden aus dem wissenschaftlichen Kontext, aber auch SystemdesignerInnen, es gibt Unternehmensberatung, es gibt auch Ansätze, den Donut in Gründungen mit einzubinden. Ich bin auch unter anderem noch mit im SEND e.V., das ist der Social Entrepreneurship Netzwerk e.V. Und dort werden GründerInnen unterstützt, die für soziale Lösungen sich einsetzen. Deswegen Social Entrepreneurship. Und in der Verbindung gibt es Ansätze, den Donut tatsächlich auch im Unternehmen umzusetzen. Also auch diese Menschen befinden sich bei uns in der Initiative oder sind direkt in dem kleinen Donut-Kosmos sozusagen angeschlossen.
Ach, das ist ja spannend. Das heißt, dass diese Gruppe nicht versucht, die Donut-Ökonomie in Berlin oder für die ganze Stadt umzusetzen, sondern dass es auch erstmal darum geht, einzelne Unternehmen in den Donut zu holen.
Ja, genau. Es gibt ja verschiedene Ansätze, den Donut umzusetzen. In Amsterdam wird der Donut ja seit letzten Jahres umgesetzt und das ist eher so ein Top-Down-Prozess gewesen. Das heißt, die Stadt hat sich schönerweise entschieden, den Donut zu implementieren und hat dann verschiedene Initiativen auch angesprochen und so wird der Donut quasi von der Stadt umgesetzt, was ein super Beispiel ist. Unsere Initiative wiederum ist eine Bottom-up-Initiative, das heißt, es sind Menschen, die begeistert sind von der Donut-Ökonomie, die auch schon länger an gesellschaftlicher Transformation dran sind, auch dazu forschen und so weiter. Und wir versuchen das wirklich in der Zivilgesellschaft zu verankern. Das heißt, wir gehen auch auf verschiedene Initiativen zu, die eben auch zu gesellschaftlicher Transformation ins Leben gerufen wurden. Und wir entdecken hier Schnittstellen, sprechen über diese Schnittstellen. Und so entdecken wir oft, dass der Donut eigentlich ja etwas ist, wo wir uns alle wiederfinden können. Und das funktioniert wunderbar. Und was uns auch ganz wichtig ist, also der Donut ist klar ein tolles neues Modell. Aber es gibt schon wunderbare Initiativen. Es gibt Unternehmen, die nach diesem Gemeinwohl-Modell auch arbeiten. Und die haben sozusagen auch, ja, haben auch so ein bisschen so ein Ownership auf ihrem eigenen Modell. Das heißt, wir möchten diese Initiativen und Menschen, die sich eh schon so lange eingesetzt haben, auch in den Bereichen, ja, nicht bevormunden mit dem Modell, sondern wir wollen die begeistern und mitnehmen.
Hm. Die Gemeinwohlökonomie, die kennst du bestimmt auch, die ist ja auch ein anderes Modell sozusagen, was auch oft in dem Zusammenhang genannt wird. Meinst du, die könnten irgendwie zusammenarbeiten, die Donutökonomie und die Gemeinwohlökonomie?
Ja, auf jeden Fall. Und das tun wir bereits oder das tun die beiden Initiativen bereits. Es gab auch im März einen Zoom-Call, wo die Gemeinwohlökonomie und die Donutökonomie zusammen gearbeitet haben und sich vorgestellt haben. Und auch Kate Raworth kennt natürlich die Vertreter der Gemeinwohlökonomie und auch da gibt es bereits Zusammenarbeit. Das sind wie Schwestern sozusagen, die ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, nämlich das Gemeinwohl ins Zentrum zu stellen und eben nicht nur nach dem Bruttoinlandsprodukt den Wohlstand zu messen.
Mhm. Jetzt wird der Gemeinwohlökonomie oft vorgeworfen, dass es eben ein sehr Praxis, also was Positives ist, ein sehr praxisnahes Beispiel oder Modell, aber dass die theoretische Fundierung nicht ganz so vorhanden ist. Ist es beim Donut anders?
Also ich finde, dadurch, dass der Donut sich eben, wie gesagt, ganz konkret auf die Sustainability Development Goals bezieht, die ja auch schon wirklich sehr gut fundiert sind und andererseits die planetaren Grenzen einbezieht, nicht, dass das Modell wirklich, also wissenschaftlich fundiert, steht da auf guten Füßen und es gibt da auch unheimlich viel Potenzial zu forschen und verschiedene Aspekte nochmal anzuknüpfen.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen auf die Zeit gelinst und unser Podcast geht auch schon leider langsam dem Ende hingegen. Aber bevor er zu Ende ist, würden wir gerne, wie jede Folge, mit dir auch eine Imaginationsübung machen. Und die soll möglichst spontan sein. Das heißt, stell dir einfach vor, du würdest aufwachen, es ist jetzt das Jahr 2050 und du gehst zu deinem Fenster, öffnest es und was siehst du?
Im Jahr 2050 haben wir es geschafft, die Herausforderungen des Klimawandels so anzunehmen, dass wir den Planeten retten können. Und wir blicken zurück auf einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess, der ganz viel Kraft gekostet hat, der aber unglaublich wichtig war, um die Grundlagen für unser Wohlbefinden und die Grundlagen zur Existenz der Welt zu sichern. Und wir haben noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns 2050 und haben aber beschlossen, dass wir den Weg gemeinsam gehen und wissen auch, dass es richtig viel Kraft bedeutet, aber es gibt keinen anderen Weg.
Das Dankeschön. Sind doch schöne abschließende Worte. Vielen, vielen Dank.
Ja, und ich wette, die Donut-Ökonomie kann da bestimmt gut zu beitragen, Leute zu motivieren, so einen Weg zu beschreiten. Danke, liebe Miriam, dass du hier warst und uns und die Hörerinnen eingeführt hast in die Donut-Ökonomie. Und damit möchte ich mich von dir verabschieden und auch dem lieben Julius herzlich danken. Und ja, und an alle Hörerinnen, wir freuen uns immer über euer Feedback und ihr findet uns natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und auch auf studiesforfuture.de mit einer 4 in der Mitte. Und die Rubrik Weiterlesen auf der Website ist vielleicht auch ganz spannend für euch. Da gibt es nämlich vertiefende Texte und Links zur jeweiligen Folge.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal bei euch und ja, ganz tolle Arbeit, die ihr auch an eurer Hochschule macht. Weiter so. Wir zählen auf euch.